Bei Serviceplan läuft vieles ein bisschen anders und ich mag das total gerne. Das merkt man auch in der aktuellen Folge diese Woche, in der ich mit Jeanette Bonnet spreche, der neuen Geschäftsführerin Kreation bei Serviceplan Berlin. Dafür floss übrigens kein Geld oder so. Ich fand Jeanette einfach wirklich, wirklich faszinierend. Und wo man das auch merkt, ist in einem Konzept, das sich durch das ganze Unternehmen zieht, namens Über-Creativity. Und ich habe mir das so erklären lassen. Über-Creativity entsteht, wenn unterschiedliche Kommunikationsdisziplinen ihre speziellen Stärken in einen Hut werfen, um eine Idee auf ein ganz neues kreatives Level zu heben. Die Magie von Über-Creativity entsteht jeden Tag in den Houses of Communication, in denen weltweit ExpertInnen auf den Gebieten Strategy und Consulting, Creative und Content, Media and Data und Platform and Technology gemeinsam zaubern. Ich könnte jetzt eine ganze Folge mit dem Thema füllen, aber ich glaube, das erklärt sich selbst am besten, wenn du einfach mal auf den Link in den Shownotes vorbeischaust oder direkt auf ohnedenhype.com/partner/serviceplan. Da findest du auch echte Cases der Serviceplan Group und du siehst Über-Creativity an Real-Life-Beispielen. Also klick dich mal rein, das geht auch sehr gut, während die Folge läuft.
Dort konnte ich insofern nur marginal schalten und walten, weil Morricone wiederum vorgab, kein Englisch zu sprechen und meine Frau, die in Italien geboren wurde, übersetzen musste und er nach einer Viertelstunde so tat, als wenn er auf dem Sofa einschlief. Aber ich habe ihn da, das hat dann geklappt.
Manchmal trifft man Menschen und merkt in dem Augenblick noch gar nicht, wie sehr sie einen in der Zukunft beeinflussen werden. So ging es mir mit meinem heutigen Gast, dem Porträtfotografen Albrecht Fuchs. Albrecht ist echt ein netter Kerl und ich fand seine Arbeit schon davor toll, deshalb war ich ja nun überhaupt bei ihm. Und wir hatten auch ein total interessantes Gespräch. Aber die Tragweite dieser Begegnung wurde mir erst in den folgenden Wochen klar. Albrechts unaufgeregter Fotografiestil ließ mich einfach nicht mehr los. Seine Bilder sind eine wirklich ehrliche Momentaufnahme. Farbig, natürliches Licht, einfache Posen, aber eben geprägt durch seine Ästhetik. Und wie das mit Ästhetik so ist, entweder fühlt man sich durch sie angesprochen oder nicht. Für mich machte es dann irgendwann Klick und mir wurde klar, dass ich hier ein ziemlich wichtiges Puzzleteil für meine eigene Arbeit gefunden hatte. Und vielleicht ist dir auch schon aufgefallen, dass sich nun in den letzten Folgen auch immer mehr Farbfotos bei Ohne den Hype eingeschlichen haben. Tja, jetzt weißt du, woher das kommt. Albrecht ist hauptsächlich bekannt für seine Künstlerporträts, die er schon seit den frühen 90ern immer nach demselben Rezept macht. Natürliches Licht, Mittelformatkamera, Normalobjektiv und Stativ. Und so hat er über die Jahrzehnte ein erstaunlich schlüssiges Portfolio aufgebaut, in dem ein Bild aus den 90ern völlig natürlich neben einem aus diesem Jahr stehen kann. Und das ist schon eine ganz schöne Leistung, wenn du mich fragst. Er erzählte von dem prägenden Trip nach New York Ende der 80er, von seiner Beziehung zu Künstlern wie Martin Kippenberger, seiner Art zu arbeiten und von seinen Reisen für die Porträts. Und die ein oder andere lustige Geschichte über absurde Porträtsituationen war natürlich auch dabei. Ich besuchte Albrecht Fuchs in Köln und bei diesen Reisen geht es mir ähnlich wie ihm bei seinen. Ich muss sie nämlich selbst finanzieren. Aber du kannst mir jetzt dabei helfen, mehr Folgen wie diese zu produzieren. Auf patreon.com/ohnedenhype, und den Link habe ich dir auch nochmal in die Shownotes gepackt, kannst du den Podcast jetzt schon mit ein paar Euro unterstützen und bekommst dafür auch noch Zugang zu Bonusmaterial und exklusive Infos zu kommenden Folgen. Und falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, ist jetzt der beste Zeitpunkt dafür. Ich bin sicher, du weißt selbst, wo du den entsprechenden Button in deiner Lieblings-App findest. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Albrecht Fuchs.
Und die haben mir am nächsten Tag, habe ich es hingebracht, innerhalb einem 24-Stunden-Service, Datenrettung 480 Euro oder so. Also man kriegt die Daten ja zurück, glaube ich, zumindest von der SD-Karte. Ne?
Aber die 480 Euro hast du wahrscheinlich gerne gezahlt in der Situation.
Die habe ich ganz gerne bezahlt. Genau.
Ja, also falls du dich fragst, wir haben übrigens schon angefangen.
Ach so, ist so gut. Ja, das war jetzt eigentlich nicht ein Thema für, aber gut.
Ist doch auch gut.
Seit wann?
Das entscheiden wir dann danach.
Okay, alles klar.
ich habe ja vorhin schon ein paar Fotos von dir gemacht. Wie war es mal auf der anderen Seite zu stehen?
Naja, latent unangenehm. Mhm. Also ich mache es halt lieber, ich mache lieber selber die Fotos und mag das halt nicht so gerne, aber es geht ja vielen so.
Vor allem Fotografen, interessanterweise natürlich, gell? Geht's oft so.
Ja, Fotografen mögen es nicht so. Ich kenne aber auch, gut, ich fotografiere ja viele Künstler. Manche mögen das halt explizit gerne oder haben das genossen oder überlegen sich auch was. Viele haben da aber auch nicht so eine Lust. Aber gerade Fotografen, gut, man kennt halt den Prozess. Mhm. Und
man lässt ihn über sich ergehen dann.
Ja.
Weil man weiß, womit man es zu tun hat.
Aber genau, es gibt halt, ich habe auch früher so als Student ab und an mal Selbstporträts gemacht. Das mache ich jetzt auch nicht mehr, aber ich weiß es nicht. Also mir reichen die Porträts, die ich von anderen mache.
Mhm. Ja, Selbstporträts versuche ich immer mal wieder von mir selber zu machen, einfach für dieses ganze Instagram-Zeug auch und sowas ab und zu mal. Mein Problem ist immer mein manuelles Objektiv und dass man dann die ganze Zeit immer hin und her rennen ist und Fokus checken muss irgendwie, bis dann alles mal läuft.
Tja, ich weiß es nicht. Also ich finde jetzt, Selbstporträts gibt es ja schon in der Fotogeschichte sehr viel. Und das waren auch dann zum Teil Überspiegelungen. Hat sich, weiß nicht, Lee Friedlander schon in Spiegelung eingebaut oder auch hier die spät entdeckte Vivian Maier. Aber na gut, heute sind es ja Selfies und es gibt ja Instagram-Profile, wo nur die Leute sich selber fotografieren.
Ja, ist schon fast eine eigene Kunstform geworden.
Ja, klar, mit größeren Anführungsstrichen manchmal, was Kunst angeht. Aber
ja, aber würdest du deine Sachen, ich meine, du fotografierst Künstler, würdest du dich selber auch als Künstler bezeichnen, beschreien?
Naja, gut, was könnte man sagen, Fotograf und Künstler, so beides halt so, ja.
Aber was meinst du, macht den Unterschied zu einem künstlerischen Fotografen und einem...
Ja, ich weiß es nicht genau, aber ich finde, in Deutschland ist die Grenzziehung häufig so stärker. In Amerika sind die Leute offener, zum Beispiel, weiß nicht, Kolja Shaw oder Ro Etheridge machen halt auch Werbung und Mode und gelten aber auch als eigenständige Künstler oder Fotokünstler. Ja gut, dass ich halt, ich mache ja diese Porträts von, oder meine Porträtserie, die ist gewachsen über die, über relativ lange schon jetzt über, seit Ende der, ach, seit dem Studium mache ich diese Mittelformat Farbporträts und die haben halt irgendwie so eine, ich habe die so angelegt, dass ich die ein Bild von 89 kombinieren kann mit dem, was ich jetzt mache. Also irgendwie ist die formale Strenge oder wie ich die aufnehme, geht so stringent durch die Jahre. Also die Voraussetzung, die Parameter sind gleich. Ich arbeite immer vom Stativ, obwohl es jetzt in der digitalen Zeit eigentlich nicht unbedingt nötig wäre. Also zu 99% sind die vom Stativ. Und ich weiß nicht, muss ich jetzt gar nicht so, aber und ich stelle die halt aus und verkaufe sie zum Teil. Ich meine, das heißt ja nicht, dass es dann Kunst ist, aber ich weiß auch nicht, wie man es jetzt unterscheiden soll. Aber
ich habe auch schon immer das Problem gehabt, dass ich finde, Kunst ist nicht zu definieren. Es ist viel zu schwammiger Ausdruck.
Ja.
Weil jeder. Auch, ich meine, wenn du drei Künstler fragst, dann werden die dir auch unterschiedliche Sachen sagen, was sie als Kunst empfinden oder warum ihre Sache Kunst ist oder nicht.
Ja, ja, klar, das ist so. Und ich meine, jetzt Fotografie war ja früher per se keine Kunst. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt galt das auf jeden Fall nicht als Kunst. Aber
es war ja auch ein Lehrberuf gelang. Ja.
Stimmt. Ja, gut, es ist immer noch ein Lehrberuf. Gut, es kannst ja auf allen. Na gut, es gibt ja. Man kann studieren, kann Ausbildung machen, man kann nichts machen, man wächst da so rein. Man kann auch studieren und lernt vielleicht weniger als jemand, der. Es hängt immer davon ab, wie offen man selber so sich selber Input gibt oder so, wie interessiert man ist halt.
Also meinst du, man kann ein Studium auch ersetzen durch so ein eigenes Studium?
Nee, ich fand das schon sehr wichtig, einmal so die Auseinandersetzung mit Kommilitonen und man hatte ja auch schon Geschichte der Fotografie und eine andere Auseinandersetzung und ich habe zum Beispiel im Gegensatz zu vielen Fotografen nicht so assistiert richtig, also nur mal vielleicht so. Aber es hat jetzt so ein Studium hat, da kann man halt sehr viel, kann man Technik lernen, man kann aber auch einfach sich so seine eigene Technik so, also es ist jetzt nicht so eine, es war relativ unschulisch, ich fand den Kontakt mit anderen Kommilitonen wichtig und ich habe in Essen studiert und wir hatten ein sehr gutes Farblabor und konnten da auch die Filme entwickeln lassen, also das heißt, man konnte sich sehr ausführlich so mit dieser Farbfotografie beschäftigen. Und ich weiß nicht, jetzt ist es ja, wenn man studiert, es gibt noch Universitäten, wo es ein Farblabor gibt, aber ich stelle mir das natürlich jetzt demokratischer oder schneller vor, dass man über die digitale Arbeitsweise wesentlich schneller und preiswerter zu Ergebnissen kommt.
Mhm. Man hat mehr Möglichkeiten zu üben auch.
Man hat mehr Möglichkeiten zu üben im positiven Sinne, aber vielleicht war es mal, ja, keine Ahnung, ich will jetzt auch nicht wie so ein von der guten alten Zeit reden, aber die Verknappung und dass es Geld kostete, hatte manchmal auch Vorteile.
Ja, ja. Aber wobei das ja, die Auswahl könnte das ja regulieren. Ne? Ich meine, wenn halt nicht jeder jeden Dreck dann irgendwie darstellt, ja, sondern dann hast du die Verknappung auch wieder da und dann hast du eigentlich nur noch das Positive, oder? Dass du halt die Möglichkeit hast zu schießen und zu üben,
ja,
und zu üben.
Ja klar, man hat die Möglichkeit zu üben und man muss halt auch üben, genau, zu editieren und wegzuschmeißen. Mhm. Na gut, das ist jetzt ja hier, ich sitze ja hier auch gegenüber von mir ist so ein Negativordner. Denke ich mir auch immer, da könnte ich ja auch mal ein bisschen Kapazität wegschmeißen, aber das macht man halt nicht. Das ist halt auch irgendwie ablesbar, quasi dieser Prozess. Es ist halt der Prozess.
Und es ist ja auch ein Kunstwerk in sich eigentlich schon wieder, muss man sagen, dieses Regal dann einfach letzten Endes.
Ja, aber es ist ja halt auch, wenn man nochmal so einen, weiß nicht, Sachen, die man vor 20 Jahren fotografiert hat, nochmal neu anguckt, entdeckt man manchmal auch wieder vielleicht doch andere oder Bilder, die man außer Acht gelassen hat. Mhm. Das kann einem natürlich, das ist ja das Gleiche in der digitalen Welt. Ich finde es halt, der Zugriff ist erstmal leichter, man macht einen Ordner auf und ich glaube, da muss man jetzt halt irgendwann sehr diszipliniert die Datensicherung vorantreiben, über die Jahrzehnte dann.
Ja, die Daten, da bin ich sehr akribisch mit der Datensicherung. Ich bin ein sehr ängstlicher Mensch, deswegen bin ich da sehr, ich sehe bei dir hier auch eine ganze Bataillon an Festplatten.
Ja, also. Aber das ist jetzt auch wahrscheinlich, wenn du jetzt so akribisch bist, vielleicht ist es auch jetzt nicht so das State-of-the-Art Archivierungssystem, obwohl die alle doppelt und dreifach irgendwo.
Ich glaube, das reicht ja eigentlich. Das ist das Einzige, was ich will. Ich will halt zumindest zwei Kopien zu jedem Zeitpunkt irgendwie.
Ja, genau. Ja, und dann lasse ich dir auch noch die Bilder, für die ich mich entscheide, werden dann noch eingescannt, nicht eingescannt, sie sind ja digital, aber die werden dann noch bearbeitet, die sind dann auch nochmal meistens in dem Labor auf dem Server und jemand, der mir die Bildbearbeitung noch final macht, der hat sie ja auch noch. Also.
Okay, falls du dich fragst, was ich hier mache, ich werde nur mal ganz kurz das Fenster zumachen tatsächlich.
Achso, ist doch zu laut, alles klar. Das hört man?
Ja, wer weiß. Wenn die Kinder wieder so total aggro sind da draußen gerade.
Dann ja gut, das ist mit, stimmt. Ich glaube jetzt am Freitagmittag ist das mit den Bauarbeiten auch langsam mal vorbei.
Ja, die Bauarbeiten waren jetzt wirklich eigentlich nicht so das Problem. Mhm. Ich fand nur, da draußen waren gerade sehr unzufriedene Kinder teilweise. Mhm. Die müssen wir vielleicht nicht die ganze Zeit drin haben. Aber du hast gesagt, du hast nicht so wirklich assistiert, ja? Wie kommt das? Weil irgendwie, also ich meine, ich habe auch nie irgendwo assistiert.
Aber naja,
gut, irgendwie die meisten Leute haben assistiert.
Ja gut, das haben, ich war als Student in New York, ein Kommilitone von mir, Laurenz Berges, mit dem ich in Essen studiert habe, hat dort ein Praktikum gemacht bei der Fotografin Evelyn Hofer, eine Deutsche, die mit ihren Eltern quasi in den 30er Jahren ins Exil gegangen ist, nach Mexiko und da hat er ein Praktikum gemacht und ich bin dann mit nach New York und habe da eigentlich so quasi, konnte da umsonst wohnen, einfach für mich fotografiert. Dort habe ich, glaube ich, 2-3 Tage mal assistiert für so einen Modefotografen. Aber ich habe während des Assistierens auch die ganze Zeit immer selber Fotos gemacht und das kam bei dem nicht so gut an. Also ich war vielleicht nicht so ein Dienstleister oder so und ich habe auch nicht so die technischen Skills gehabt für diese. Ich weiß es nicht. Es war ja auf jeden Fall, habe ich es nur ganz peripher gemacht.
Mhm. Aber das heißt, du bist aus dem Studium, hast du gleich angefangen, Jobs zu machen, selbstständig
ja,
dann, oder wie?
Ja, aber es wäre natürlich während des Studiums vielleicht eine elegantere Weise, Geld zu verdienen, als in der Druckerei, wo ich Nachtschichten gemacht habe, bei Bertelsmann in Bielefeld.
Mhm.
Aber ja, ich habe während des Studiums dann, 1991, so Porträts, die ich von Freunden und Bekannten gemacht habe, eine Kiste dem Frankfurter Allgemeine Magazin geschickt, Artdirektor Hans-Georg Pospischil.
Eine Kiste gleich?
Ja, eine Fotoschachtel, eine kleine.
Okay.
Also eine 24-30 Fotoschachtel mit 20 Abzügen. Und dann habe ich irgendwann einen Auftrag bekommen. Und das war halt, ich wohnte in Essen, da waren die Mieten sehr günstig. Und zu der damaligen Zeit, das kam ja schon vielleicht in manchen Gesprächen, die du geführt hast, hervor, war die, konnte man auch im Editorial-Bereich relativ gut verdienen. Und da hatte ich dann, das FAZ-Magazin hatte immer so Porträtstrecken, so 3-4 Doppelseiten. Das hat für mein Studentenleben in Essen für 2, 3 bis 5 Monate gereicht. Und das ist, ja gut, aber ich habe dann auf jeden Fall nicht assistiert.
Hat sich das stark geändert, dass man die Bezahlung in dem Editorial-Bereich?
Ja, schon, natürlich. Ja. Total. Also es hat sich natürlich sehr stark geändert und ist halt deutlich zurückgegangen. Und das war aber dort auch so, da sprudelten, glaube ich, bei diesen Magazinen halt die Werbeeinnahmen. Und das waren halt relativ hohe Sätze von Seitenhonorar. Ich habe das ja auch nicht so, ja, ich habe dann halt schon so, immer so 2, 3 Sachen fürs FAZ-Magazin gemacht, Anfang der 90er Jahre. Aber dann auch parallel so diese Porträts für mich von Künstlern oder auch von Komponisten wie Ennio Morricone und so vorangetrieben. Und irgendwann wurde das Süddeutsche Magazin relevanter als das FAZ-Magazin und habe dann in den 90er Jahren auch fürs Jetzt-Magazin, da sind da fotografiert. Das war dann schon relativ, es war ein Jugendmagazin von der Süddeutschen. Wurde nicht gut bezahlt, aber es war halt eine relativ sehr, sehr neue, interessantes Magazin mit sehr vielen jungen Journalisten, die jetzt alle irgendwo, Chefredakteure und Moritz von Uslar oder Christoph Arment und.
Das war so eine Kaderschmiede.
Ja, sozusagen.
Ja.
Genau.
Ja, diese Magazine haben wirklich irgendwie. Oder mir stellt sich eher die Frage, wie kam das, dass so eine klassische Zeitung so ein frisches Format zugelassen hat. Das ist ja irgendwie schon toll, oder? Also ich meine auch bei der Zeit, mit dem Zeitmagazin, das SZ-Magazin und so, das sind ja alles Sachen, wo die Fotografen und die Redakteure auch wirklich, glaube ich, gern für gearbeitet haben, wo wirklich was raus entwachsen ist, ja, oder? Es war so eine Zeiterscheinung, oder?
Na gut, ich meine, es gab diese klassischen Formate, es gab das Zeitmagazin und das FAZ-Magazin aus den 80er Jahren schon. Und deren Relevanz nahm, glaube ich, irgendwann in der zweiten Hälfte der 90er ab. Und das Süddeutsche Magazin war auch schon wesentlich frischer. Und das Jetzt-Magazin war halt explizit jung. Und das war eigentlich schon relativ, stimmt. Wie sie das zugelassen haben, weiß ich nicht. Aber es war auf jeden Fall eine positive Entwicklung, die dann aber auch, ich glaube, mit den 2000er Jahren wurde das dann halt auch, ich weiß gar nicht, wie lange es das gab in der damaligen Form.
Ich weiß auch nicht, aber Sie haben es vor ein paar Jahren eingestampft, glaube ich, oder? Aber es ist nicht so lange her, glaube ich.
Ja. Ich habe es dann halt nicht mehr so verfolgt. Und das Zeitmagazin wurde zwischenzeitlich eingestellt und wurde dann Zeitleben und dann ist es ja, weiß nicht, seit 15 Jahren wieder da. Und Christoph Arment und Mirko Borsche, der es gestaltet und
Als du in New York warst dann, also du bist aus der Schule nach New York gegangen, eigentlich nur um bei deinem Kumpel dann ein halbes Jahr.
Das war während des Grundstudiums, genau.
Ach, das war während des Grundstudiums schon.
Ja, das war nicht, genau, ich hatte 86 in Essen angefangen und ich war 1988 das erste Mal in New York und dann ist der Laurenz, mit dem ich da sehr gut befreundet war im Studium, nach New York gegangen und konnte bei einem.
Und 88, das war nur ein Urlaub oder wie lief das?
Warum nee, 88 war tatsächlich ein Fotowettbewerb, Fuji Shooting Star, wo fünf Nominierte oder Gewinner haben eine Reise nach New York bekommen, unter Führung von FC Gundlach. Und das war im Nachhinein halt sehr, sehr gut, weil FC Gundlach uns halt schon mal so, wir waren 6, 7 Tage dort, jeden Tag irgendwie ins MoMA gegangen, Whitney Museum, Ausstellungen, Fotografen besucht und Sammler. Wir waren bei Duane Michaels, dem Fotokünstler, und das lief eine Mapplethorpe-Ausstellung im Whitney Museum. Und da habe ich 2 Wochen dran gehangen und war dann in New York. Und dann, als sich die Gelegenheit ergab, ein halbes Jahr später nach New York zu gehen, weil ich dort hätte sonst wohnen können, habe ich da einfach dankend zugesagt. Und
Das umsonst Wohnen war ja irgendwie so der Knackpunkt, oder? Die Preise waren ja wahrscheinlich auch damals schon prohibitiv ansonsten.
Na gut, ja, proportional, also heute ist es, wäre es natürlich ein Witz, aber es ist genau in Proportion gewachsen, wie München war in den 80er Jahren auch schon deutlich teurer als Essen, schätze ich mal.
Ja, wahrscheinlich. Hast du vorhin am Kaffee schon
ähnlichen,
gesehen.
Ja. In ähnlichen, genau, ähnlicher Proportion. Oder? Genau, und das, diese New Yorker Zeit war halt dann doch sehr prägend während des Studiums, weil da halt auch so gerade so Kunst und Fotokunst, gut, ich meine, in Essen hatten wir das Folkwang Museum, das war schon toll, und man ist auch nach Köln gefahren, aber New York hatte, ich weiß nicht, wie alt war ich, 25, hat eine ganz andere, na gut, New York hat ja nach wie vor.
Hat sie heute noch diesen Flair, ja, genau, quasi einfach. Genau. Und, aber hast du dir da ein Semester Auszeit genommen für, ich meine, ein halbes Jahr, das muss man mit dem Studium dann auch irgendwie vereinen.
Naja, das war nicht so schulisch, ich habe einfach quasi ein Grundstudium, man konnte dann die Scheine auch später machen. Ich glaube, es ist ja nicht so, dass man, ich meine, die meisten Leute haben in Essen, dann steht dann immer in der Biografie, bei mir steht 86 bis 93.
Ich habe mir auch gedacht, das ist relativ langer Zeitraum.
Naja, das waren aber immer so die, das waren so diese 6-7 Jahre, die man da so da, im Hauptstudium hat man dann hauptsächlich nur im Farblabor rum, hatte ich dann gearbeitet oder auch dort so für diese Magazinveröffentlichung die Abzüge gemacht, aber auch, das war nicht so schulisch, da konnte man einfach pausieren sozusagen.
Aber das heißt, dieses ganze Studium war eigentlich mehr so eine Zeit zu experimentieren unter minimalster Anleitung, oder wie?
Ja gut, ich meine, wir hatten jetzt natürlich im Grundstudium, also man hatte Geschichte der Fotografie, bestimmte Kurse, Philosophie und es war ja Kommunikationsdesign mit Schwerpunkt Fotografie, Grafikdesign, Buchbinderei oder so.
Ach so, das gehörte auch alles
dazu. Das gehörte dazu. Mit dem Hauptstudium wurde es dann halt, dass man da einfach ziemlich experimentieren konnte.
Tolle Chance, oder?
Eigentlich schon.
Ich habe keine Ahnung, wie das heute so läuft.
Ja, unterschiedlich. Also ich glaube, in Essen, also ich würde, wenn man richtig studiert, Kunst, ist dann sehr viel, sehr wenig technische Anleitung oder so, das gehe ich mal davon aus. Zum Teil ist es schulischer, und wenn die Leute halt mit ihren, weiß nicht, müssen halt nach 8 Semestern fertig sein.
Du hattest vorhin mal gesagt, dass du diese ganze Serie mit den Künstlern, ich weiß nicht, ob man es überhaupt noch als Serie bezeichnen kann, wenn man das über 20 Jahre macht, oder ob das schon irgendwie was Größeres dann ist. Aber das war nämlich was mir von Anfang an aufgefallen war, dass wirklich, du kannst ein Bild aus den 90ern nehmen und es neben Bild von heute stellen. Und abgesehen davon, dass das aus den 90ern vielleicht etwas weicher ist, weil die Technik sich einfach geändert hat, könnte es mit einer Woche dazwischen aufgenommen worden sein. War das wirklich zu welchem Zeitpunkt hast du dir das überlegt, dass du es so haben möchtest?
Nee, ich habe einfach, ich habe ja eben die Fotografin Evelyn Hofer angesprochen, wo der Laurenz Berges ein Praktikum gemacht hat. Da war sie schon Mitte 60, und sie hatte ich hatte ihre Arbeiten in New York gesehen, die alle mit der Großformatkamera entstanden sind, und auch Porträts, die mich sehr beeindruckt haben. Und ich hatte vorher halt immer mit der Kleinbildkamera aus der Hand fotografiert, auch viel schwarz-weiß, wobei in New York habe ich alles dann Farbe, Kleinbild mit dir. Und dann habe ich gedacht, ich probiere mal diese Porträts, Farbnegativ-Porträts mit der Mittelformatkamera, weil die halt eine feinere Zeichnung der Hauttöne haben, und das mir sind auch immer die Hintergründe, die Einbindung der Porträts in die Hintergründe und in der räumlichen Situation und Kontext sehr wichtig. Und ich habe dann halt in New York damit nur so ein paar Porträts gemacht, und als ich nach Essen zurückkam, habe ich mir halt diese Pentax 6-7 gekauft, die erste, die ich hatte, und dann damit erstmal rumexperimentiert, auch schwarz-weiß, aber ab einem gewissen Zeitpunkt habe ich dann vielleicht, natürlich sieht man das erst immer ein bisschen nach ein paar Jahre später, aber ich habe dann gesehen, dass ab diesem Sommer 88 halt diese, seitdem zieht sich da so ein Faden durch. Aber ich hatte halt immer, dass ich dachte, ich benutze das Normalobjektiv und das Mittelformat, und ich arbeite mit natürlichem Licht und vom Stativ. Und das hat sich eigentlich nicht, also diese Voraussetzungen, Parameter haben sich nicht geändert. Also ich arbeite jetzt auch nicht, dass ich blitze oder so. Also immer mit vorhandenem Licht. Kann ja auch Kunstlicht sein, aber das ist dann halt das Kunstlicht, was dann halt in dem Raum dort ist.
Ja, aber es ist ja auch, Dann musst du ja die Termine fast eigentlich so ausmachen, dass du sagst, wir müssen es auf jeden Fall tagsüber machen.
Ja, eigentlich schon.
Also abends wird es sehr schwierig. Ich hatte gestern tatsächlich ein Fotoshooting auch hier in Köln, in einem Raum, der 2 indirekte Lichter hatte auf ungefähr 40 Quadratmeter.
Ja, das ist schwierig.
Ganz schön gestruggelt. Die Kamera war auf ISO 3200.
Naja, gut, die ISO 3200 Option gibt es in der analogen Zeit nicht. Es gab einen 1000 ASA-Film von Aqua.
Und, war der nutzbar?
Ja, geht. Ja. Ja, heute sagt man, es hatte schon ein ziemliches Korn, aber es war, wenn die Lichtsituation, wenn die Bedingungen okay waren, war nutzbar. Mhm. Aber gut, die feine Differenzierung der Hauttöne wurde natürlich dann auch, war auch nicht mehr so gegeben, aber ja, genau.
Und für diese ganzen Künstlerfotos, wie läuft denn das? Ist das alles in Eigenregie? Ist das alles in Eigeninitiative oder ist da auch viel von Auftraggebern dabei und du kannst das alles da irgendwie mit reinfassen? Weil von außen betrachtet sieht es halt aus, als würdest du einfach schalten und walten, wie du möchtest.
Naja daran. Gut, das war jetzt die ersten Porträts waren ja aus dem Freundeskreis. Mhm. Dann ist mein Schwiegervater ist Musiker und lebt in Rom und hat in den 60er Jahren mit Ennio Morricone in so weit im Avantgarde-Formation Musik gemacht. Und der hatte in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, keinen Kontakt mehr zu Ennio Morricone, aber ich habe ihn dann bekniet, doch nochmal den Kontakt aufzubauen, was ihm, glaube ich, unangenehm war.
Aber du warst hartnäckig genug.
Ich war relativ hartnäckig und dort konnte ich insofern nur marginal schalten und walten, weil Morricone wiederum vorgab, kein Englisch zu sprechen und meine Frau, die in Italien geboren wurde, übersetzen musste und er nach einer Viertelstunde so tat, als wenn er auf dem Sofa einschlief. Aber ich habe ihn da, das hat dann geklappt und ich habe aber eigentlich.
Wie wurden denn die Fotos unter diesen etwas widrigen Umständen?
Na gut, er wohnte palastartig, wohnte er in einem, kann ich da hinterher zeigen oder man kann es dann auch recherchieren vielleicht. In einer palastartigen, sehr großen Wohnung mit dicken Teppichen und er saß auf dem Sofa und guckt dann halt so ein bisschen unterkühlt in die Kamera, aber es hatte schon ein sehr gutes Foto, finde ich, jetzt mal mich selber. Ich finde, es hat die Zeit überlebt.
Ja, das muss auch.
Aber das mit dem Schalten und Walten ist natürlich jetzt je nachdem. Also jetzt bei den Künstlern geht es auch nicht immer. Manche sagen ja auch, dass sie es gerne sehen wollen und dann können sie es mir auch nicht autorisieren, aber das klappt meistens. Ich fand es schwieriger, so für Magazine, da hatte ich auch so weiß nicht, Fußballer wie Ennio Morricone, nicht Ennio Morricone, das ist wie Anthony Yeboah, die da einfach nicht gekommen sind oder auch keine Lust hatten oder nur 3 Minuten Zeit hatten und so.
Ja, dieses 3 Minuten, das finde ich immer sehr, 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 sehr hart.
Ja, oder ich sollte mal für Süddeutsche Magazin Joschka Fischer beim Joggen.
Ja, das Foto kenne ich.
Und der hatte halt auch, ich musste den abpassen, der lief dann in Bonn am Rhein entlang. Das war für Süddeutsche Magazin vor der Bundestagswahl 88. Und dann war es tatsächlich, dass er so Dehnübungen machte nach dem Joggen und meinte, ich hätte 3 Minuten Zeit, weil er sonst unterkühlen würde oder was weiß ich.
Auf dem Foto sah es sehr sonnig aus, sah eigentlich nicht so nach Unterkühlen aus.
Nee, es war, ja gut, aber der hatte, manchmal klappt es mit den 3 Minuten oder manchmal nicht, aber es ist...
Ich finde, das Schwierigste an den 3 Minuten ist, dass dir danach, selbst wenn du ein gutes Foto hast, fallen dir danach so viele Sachen ein, die du eigentlich noch gern probiert hättest.
Zumindest. Naja, gut, das stimmt wohl.
Das ist aber ein bisschen tragisch dann.
Gut, es ist vielleicht besser, als wenn man 2 Stunden hat und einem schon nach einer Viertelstunde nichts mehr einfällt. Aber
ja, okay, das ist auch psychisch sehr belastend.
Das ist aber gut. Dann wird es halt keine 2 Stunden.
Mhm. Also es kommen teilweise eben... Diese ganze Serie ist also zusammengeschustert aus Sachen, die in Eigeninitiative passieren, also du suchst dir Künstler und Sachen, die aber auch unter Auftrag passieren, ja?
Ja gut, ich habe jetzt diese Serie, ich habe natürlich auch sehr viele Leute fotografiert, die keine Künstler sind. Mhm. Das ist jetzt ja auch nicht wichtig jetzt für die Art, wie ich das Porträt mache, aber es hat halt sich über dieses Interesse dann so entwickelt. Dass es meistens Leute sind, die im künstlerischen Bereich arbeiten. Mhm. Der erste Auftrag war eine Snookerspielerin, also das englische Form von Billard in England fürs FAZ-Magazin. Und Dankeschön. Es ist so, dass jetzt bestimmte Künstler habe ich für mich fotografiert und die wurden dann halt nochmal abgedruckt oder in Katalogen oder in Magazinen. Und dann habe ich Gerhard Richter für die Weltkunst fotografiert. Und das ist dann aber im Ende des Tages egal, ob das jetzt im Auftrags- oder angewandten Sinne war. Der Unterschied ist halt, wenn man jetzt was für Werbung macht, für einen werblichen Kontext. Ich habe auch so eine Serie gemacht, jetzt einmal für Gaffelkölsch und fürs Deutschlandradio jetzt in letzter Zeit. Wenn dann quasi ein Artdirektor da ist und der Kunde dabei und dann bin ich quasi einer von drei Parteien. Mhm. Also eigentlich, wenn das Foto nicht in einem Entscheidungsprozess mit mehreren Leuten vonstatten geht, ist es mir halt immer lieber, dass ich halt einfach wirklich, klar, es kann mir natürlich jemand das Bild nicht autorisieren, weil er sich nicht gefällt, aber dass ich erstmal in Anführungsstrichen schalten und walten kann, wie ich will. Wobei ich natürlich jetzt, wenn ich jetzt jemandem sage, setz dich mal auf den Tisch und der sagt, habe ich keine Lust zu, dann ist es halt, hat halt keine Lust dazu.
Ja, der Julian Baumann hatte da eine ganz lustige Geschichte mit Haruki Murakami auf dem Klavier fürs Zeitmagazin. Kannst du dir mal anhören, das war auch ganz lustig und passt da ganz gut dazu. Eins von meinen Lieblingsfotos übrigens war auch sehr palastartig von dir, das war die Corsini-Familie, glaube ich, war das?
Ja, stimmt.
Dieses Ehepaar. Ich weiß leider überhaupt nicht, wer das eigentlich ist, vielleicht ist das eine Bildungslücke, aber...
Das ist von 1997, das war für...
Wie hast du diese Jahreszahlen so schnell parat? Ich bin ja gut, das beeindruckt. Oder kannst du die hinter mir ablesen an den Ordnern?
Ich habe super Augen. Geht ganz schnell. Nee, ist ja 97, ja, ich glaube, das war 97. Vielleicht irre ich mich auch. Aber es war auf jeden Fall 96, 97 für Architektur und Wohnen. Und da war... Ich weiß aber nicht mehr genau die Geschichte, aber ich glaube, das ging halt um Adelsfamilien in Florenz. Oder um die Corsini, das ist ein ganz altes Geschlecht. Und es gab halt die haben auch eine Kunstsammlung, genau. Und es ging da, es gab ein Familienfoto und dann habe ich nochmal dieses ältere Ehepaar gefragt. Und da gab es Zwillingsschwestern und die wohnten halt tatsächlich in, wenn der Raum 90 Quadratmeter groß ist und vielleicht 6,5 Meter hoch. Und alles mit Kunst und alten Möbeln und die Leute entsprechend. Und das Licht war sehr schön.
Ja.
Und das war halt auch irgendwie, ist da noch eine ganz, ganz andere Zeit, die da so in den Gesichtern.
Es wirkt auch so ein bisschen wie so ein altes Adelsölporträt.
Ja, ja, genau.
Irgendwie.
Das Licht ist natürlich auch einfach schon per se toll gewesen dort.
Mhm. Also einfach durch den Raum selber schon, meinst du?
Ja, klar, es ist natürlich auch jetzt so, wenn man dann reinkommt, ein bisschen ein Glück. Wie ist das? Wobei, wenn dann einfach so hohe Fenster in Räumen, wenn es dann draußen bewölkt ist, ist das Licht von der Lichtqualität eigentlich auch gut. Es würde dann halt vielleicht eine längere Belichtungszeit erfordern.
Aber wir sind vorhin mal wieder abgedriftet. In deinem Leben hatten wir uns vorgearbeitet eigentlich bis New York erst. Mhm. Und dann warst du dieses halbe Jahr dort, bist zurückgekommen. Und wie ging es dann weiter? Also du hast dieses Studium beendet, hast parallel in der Druckerei gearbeitet, glaube ich, hast du gesagt.
Ich habe im Sommer Ferien dann, ich komme aus Bielefeld bei Bertelsmann, habe ich auch schon mit Magazinen zu tun gehabt. Da wurden nämlich die Geo-Magazine zusammengeheftet oder so. Nachtschichten gemacht, da konnte man relativ gut im Sommer Geld verdienen. Aber nach New York ging es erstmal nach Essen. Und zwar im Winter zurück und das sorgte erstmal nicht gerade für gute Laune. Also, aber ich habe dann, ja gut, im Farblabor so Studienprojekte gemacht. Und mit den frühen 90er Jahren und meine irgendwann diese Mittelformat-Porträts für mich so auch in Deutschland weitergemacht. Und ab 91 habe ich dann halt diesen mal dann für Magazine so vereinzelt erstmal gearbeitet. Und das parallel, also während des Studiums dann gemacht und 94, 93 war ich fertig in Essen und dann bin ich 94 nach Köln gezogen und habe halt erstmal für Magazine gearbeitet und dann
War es Köln, weil das so die nächste größere, die nächste große Stadt war? Oder warum ja, wurde gut, es Köln?
Die nächste größere Stadt wäre vielleicht Düsseldorf. Mhm. Ist ja auch als Fotostadt prädestiniert. Aber wir waren häufig, meine Frau ist Amerikanerin, sind wir am Wochenende nach Köln gefahren, weil es hier auch ein Kino gibt, wo die Filme im Original liefen. Ich meine, das ist ja heutzutage fast irrelevant, weil man die halt sich so...
Aber das war das schlagende Argument, ja.
Ja, und ich fand dann, gut, ich habe ja quasi Köln, als Köln noch diese tolle Kunststadt, wo alle hier waren, waren eigentlich fast verpasst. Mit 94 bin ich da hingezogen, da war es dann schon fast vorbei. Da war Berlin noch nicht ganz so, Berlin war noch nicht ganz so der Hype, aber es war schon, ich hätte ja auch nach Berlin ziehen können, aber... wir haben uns für Köln entschieden.
Ist auch gut, es muss ja nicht jeder nach Berlin ziehen.
Und dann habe ich, ich habe quasi einen Kontakt zu einem Galeristen in Berlin gefunden über Porträts, die ich von einem Herrenschneider in London gemacht habe, und zwar von Dennis Wilkinson. Und der Bruno Brunett, der Galerist aus Berlin, hatte mich angerufen, ob man nicht diese Serie von dem Dennis Wilkinson, der eine sehr schillernde Gestalt war, als Edition vermarkten konnte. Und der Dennis Wilkinson konnte Deutsch, weil er als englischer Soldat irgendwie Verhöre geführt hat nach dem Krieg. Oder der war so quasi Geheimdienst. Auf jeden Fall ist er mit seinem Jaguar E-Type immer durch Deutschland gefahren und hat Maß genommen unter anderem von Leuten wie Lüppertz und Baselitz und Konsorten. Und auch der Bruno Brunett, der in der Paris-Bar als Kellner gearbeitet hatte, bevor er eine Galerie gegründet hatte oder bevor er in Galerien arbeitete. Der war wiederum für mich wichtig, weil ich über ihn quasi einen Kontakt zu dem Assistenten von Martin Kippenberger bekommen habe, Johannes Wohnseifer. Weil Kippenberger war ein Künstler, der mich halt schon immer, als ich noch mich hauptsächlich so für Fotografie oder Fotopositionen interessiert habe, schon in den 80er Jahren, war eine legendäre Gestalt, war auch über seine Person sehr präsent, den hat mich interessiert, und dort habe ich quasi 95 den Porträttermin mit Martin Kippenberger vereinbart, und daraus wurden dann 3 Termine mit einer Reise nach Dawson City in Kanada, im Yukon-Gebiet, wo er eine U-Bahn-Station aus diesem landesüblichen Holz, also wie so eine Blockhütte, da in den Matsch gesetzt hatte. Und irgendwie hat sich so über diese Serie von Kippenberger die Beschäftigung mit den Porträts von Künstlern auch beschleunigt, weil es da halt wieder so sehr viele seitdem bin ich mit dem Johannes Wohnseifer befreundet und habe relativ viele Künstler aus dieser Generation dann fotografiert, wie Michel Majerus und Elizabeth Payton. Ich glaube, das ist so meine Generation, die Mitte bis Ende der 60er Jahre geboren sind. Und so habe ich halt mehr und mehr diese Künstlerporträts gemacht, aber immer noch parallel halt für Magazine fotografiert, und aber nicht nur Künstler, sondern ich meine, so langsam stelle ich fest, dass die Schublade so ein bisschen wirkt, dass die Leute dann denken, wer Künstler fotografiert, kann keine Sportler fotografieren oder so. Was nicht stimmt, weil Julian Baumann kann ja auch sehr gut Fußballer fotografieren, aber auch Schriftsteller.
Ja, ja. Die Fußballer vor allem mit Passion auch.
Ja gut, das ist jetzt... vielleicht jetzt, weil ich mich persönlich gar nicht so stark dafür interessiere, nicht so eine Passion von mir.
Ja, aber das mit den Künstlern, das ist ja auch, es ist, glaube ich, immer ganz gut, wenn man bereit ist, sich selber so ein bisschen in die Schublade auch reinzusetzen, weil es für die Leute dann auch einfacher wird, einen für Sachen zu buchen oder zu sagen, okay, ja, klar, der passt dafür irgendwie.
Das stimmt natürlich, ist es einfacher, aber es ist nicht so, dass ich dann jetzt irgendwie denke, das ist jetzt eine lohnenswertere Kategorie von Mensch. Verrenne ich mich da.
Aber es geht ja auch mehr um Interesse, glaube ich.
Ja, oder? Nee, klar, das ist so mein Interesse. Halt. Ja. Also ich liebe ja auch Film, aber ich finde zum Beispiel Schauspieler kommt mir schwerer vor, weil wenn man jetzt so in die oberste Kategorie, ich habe mal irgendwann fürs Jetzt-Magazin Mel Gibson fotografiert, da war dann so 3 Leute mit im Raum und ich hatte wirklich nur eine Minute. Und so. Oder als ich mal nur eine harmlose Frage gestellt habe, haben die mich angeguckt, als wenn es eine Grenzüberschreitung wäre und so. Also da ist mir jetzt die Kontrolle von außen, außerdem sind ja Schauspieler so von ihrem Gesicht abhängig, also, beziehungsweise von ihrem äußeren Erscheinen, dass die halt auch versuchen, das Bild viel stärker zu kontrollieren. Oder manchmal da so sitzen und dann quasi auf Anweisungen warten. Und ich bin aber kein Regisseur. Also,
ja.
Also ich habe auch, also ich weiß nicht, also das war jetzt halt einfach nicht so, ich habe ja auch, wo ich habe auch Schauspieler fotografiert, wie Isabella Rossellini für ein Magazin oder Isabelle Huppert, die allerdings sehr stark gefotoshoppt werden wollte.
Ja. Ja, das ist aber das finde ich aber die schwierigste Bitte, wenn die Leute sagen, könnten wir da noch was dran machen?
Naja gut, das ist...
Ich wüsste als erstes schon mal gar nicht wie, da fehlen mir die technischen Möglichkeiten schon für und zweitens fehlen mir die, weil ich auch kein Interesse daran habe.
Na gut, ich habe jetzt auch für wirklich eine diffizile Retusche von Gesichtern, das kann ich auch nicht, aber ich lasse das machen. Ich habe so einen guten Bildbearbeiter, der auch diese analogen Negative dann einscannt und so. Und das ist jetzt schon mal bei Jobs quasi vonnöten. Ich finde es halt gut, dass man es halt hinterher nicht sieht.
Ja. Das ist halt. Aber selbst da geht es mir immer so, dass ich, und ich meine, ist wahrscheinlich ein bisschen eher ein Spleen als irgendwas anderes. Aber ich habe nicht per se was dagegen, an Fotos irgendwie in Farben zu drehen oder sonst was. Aber ich lasse die Realität gern unanberührt in dem Sinne, dass ich Formen oder Falten oder all solche Sachen habe.
Klar,
ich gerne also, so, wie sie sind.
Also ich würde jetzt auch, jetzt ohne dass ich deine Fotos gesehen habe, über eine leichte Gesichtsschwächen, nein, aber ich weiß nicht, es sieht einfach immer, ich mag das halt, das entspricht einfach nicht meiner, ich mag das halt schon gerne, dass es authentisch ist.
Ja.
Klar, wenn jetzt jemand, wenn man sieht, da werden ja auch manchmal, wird Photoshop benutzt, jetzt jemand wirklich Cappuccino auf sich so an eine störende Stelle auf sein T-Shirt gekleckert hätte.
Okay, das fände ich dann auch in Ordnung.
Aber ich komme ja dann doch irgendwie aus dieser Zeit, wo man früher sagte, ob man das nicht entweder kaschieren kann oder sich was anders anzieht. Also kann man ja auch vermeiden.
Ja.
Also ich habe jetzt nichts dagegen, aber ich glaube, Isabelle Huppert war einfach, das war für ein Magazin, da konnte ich ja nichts machen.
Ja, ja.
Ich habe Abzüge gemacht, die gingen in Paris, das war für Le Monde M, gingen die in eine Bildbearbeitung und das Coverfoto ist relativ entfernt von dem Foto, wie ich es gemacht habe.
Aber kannst du dich von sowas dann auch emotional distanzieren, dass du irgendwie sagst, okay, es ist egal, ich habe das zwar Arbeit, ich habe es abgeliefert, sie sollen damit machen,
klar,
was sie wollen.
Aber ich habe jetzt halt das... Porträt halt nochmal, ich habe ein anderes Porträt 10 Jahre später aus dem Archiv geholt und das ist jetzt in einem kleinen Büchlein, was ich im letzten Jahr mit dem Dino Simonet, einem Schweizer Verleger, hat ein kleines Büchlein gemacht, wo er quasi im Lockdown aus meinem Instagram und aus dem Bestand, was er in einer Berghütte oder in einem Haus in den Bergen während des Lockdowns hat von mir finden können, hat er ein Buch gemacht, was wir dann so in einem Ping-Pong-System fertig gemacht haben, weil ich im letzten April eigentlich für so ein Porträtprojekt von ihm nach Basel eingeladen worden bin. Und das steht immer noch auf, aber diese Lockdown-Situation und die Reise, na gut, man kann ja quasi faktisch reisen, aber es scheint jetzt irgendwie nicht so die Zeit zu sein. Aber auf jeden Fall in dem Buch habe ich ein Isabelle Huppert-Foto unretuschiert. Das finde ich auch schön von ihm.
Aber wurde das freigegeben dafür dann noch? Oder wie lief das dann?
Ich denke mal, dass die 10 Jahre Zwischenzeit vielleicht... es wurde jetzt nicht faktisch freigegeben.
Okay.
Mal sehen, aber das Buch ist jetzt ja gedruckt.
Okay, also man erstmal machen und danach um Vergebung bitten quasi.
Möglicherweise, ja. Außerdem ist sie ja auch 10 Jahre älter geworden.
Meinst du, da ist eine gewisse Reife vielleicht noch?
Ja, vielleicht würde sie jetzt auch sich so wieder auf den Stand.
Es ist besser als die aktuelle Realität, meinst du? Also es ist okay.
Naja, gut, ich meine, die ist eine sehr tolle Schauspielerin und hübsche Frau. Es hat mich halt nur genervt. Und das war während Dreharbeiten in Ostende. Und sie war halt, sie hatte auch überhaupt keine Lust auf den Termin, was natürlich völlig legitim ist. Klar, aber.
Ja, aber halt schade. Also ich meine, Fotos sind ja schon so ein, ich meine, wenn man eine Reportage macht, gut, dann ist eigentlich ziemlich egal, was das Objekt oder Subjekt in dem Fall da gerade macht oder davon hält. Aber in so einer Porträtsituation ist es ja schon in gewisser Weise auch eine Zusammenarbeit.
Na klar, das Porträt ist immer, da ziehen ja zwei Interessen an einem Strang. Also ich meine, wenn ich jetzt fotografiert wäre, also man möchte halt irgendwie gut rüberkommen und es sind halt zwei Leute beteiligt und es ist eine unausgesprochene Zusammenarbeit eigentlich. Wobei die Kontrolle hat häufig, hat natürlich der Fotograf eigentlich, ne? Also
ja, aber ich meine, die Kontrolle ist ja auch, also ich meine, es kommt natürlich immer drauf an, jetzt so Person XY von der Straße hat die Kontrolle vielleicht nicht, aber ich meine, ich gehe davon aus, dass du ja wahrscheinlich schon mal zum Beispiel bei mir jetzt drauf geschaut hast, was ich generell so für Fotos mache und dir gesagt hast, okay, generell kannst du dich darin sehen in so einer Situation. Ja. Wenn das jetzt ein anderer Stil gewesen wäre, hätte es ja auch sein können, dass du vielleicht irgendwie sagst, nee, sorry, aber das möchte ich generell überhaupt nicht.
Ja gut, das kann natürlich sein. Ich meine,
wenn ich jetzt mit einem Fischei angekommen wäre oder sowas, hätte es vielleicht auch gesagt,
das wäre vielleicht ein origineller Ansatz gewesen, aber ich, klar, ich würde ja auch, wenn ich jetzt Leuten, wenn ich die anschreibe, schicke ich denen ja auch Fotos, Referenzfotos. Manchmal oder früher schon auf jeden Fall jetzt oder verweist auf was man gemacht hat oder die Leute kennen es und dann ist natürlich jetzt immer schon relevant, klar, wen habe ich fotografiert und wie fotografiere ich, und wenn es ihnen nicht gefällt, dann ist natürlich ist es besser, wenn dann im Vorfeld gesagt wird, habe ich keine Lust zu, als wenn es dann einem hinterher unmöglich gemacht wird, die Bilder zu benutzen.
Und die Referenzen sind ja schon immer so das Ausschlaggebende. Ich meine, ich nehme an, ich sitze jetzt auch hauptsächlich hier, weil ich mit Martin Fengel eben schon gesprochen hatte.
Ja, oder? Gut, das ist halt so eine Kette, wie ich halt zu Kippenberger gekommen bin, als ich noch nicht so viele Referenzen hatte. Es ist halt immer erstmal, ein Türöffner ist meistens vonnöten. Ja. Es gibt auch Leute, die mit Charme und so, ohne irgendeinen Kontakt natürlich versuchen, irgendwo sich ein Entree zu verschaffen, was ja auch was ja richtig ist, aber...
Man braucht auch, am Anfang braucht man entweder Glück oder Charme.
Ja, ja, genau. Sicher. Ja, ja klar, unfreundlich wäre nicht gerade so hilfreich.
Aber Kippenberger war für dich so die Tür, oder?
Ja gut, Kippenberger kommt natürlich so, kommt noch das Moment zusammen, dass Kippenberger es geliebt hat, fotografiert zu werden. Mhm. Und ich kenne wahnsinnig viele Fotos, wo Kippenberger gut aussieht. Also der sieht auch, ich habe ihn ja dreimal fotografiert und jedes Mal sah er wieder anders aus. Mhm. Und die Fotos, und Kippenberger war, ich habe ihn halt relativ viele Fotos und eine Serie gemacht und daraus hinterher ein Buch. Und dann ist er 2 Jahre später gestorben und wurde halt, er war ja schon so eine, 1995 war er so ein bisschen für viele abgeschrieben, eine 80er Jahre deutsche Künstlerfigur, und der ist halt 2 Jahre später gestorben, und dann ist sein internationaler Erfolg eigentlich wesentlich stärker gewachsen. Aber jetzt zu meiner Serie habe ich ihn erst im Hotel Chelsea in Köln fotografiert, im Hotelzimmer, und das waren eigentlich so die persönlichsten Porträts, die ich von ihm gemacht habe.
Ich liebe Hotelzimmer. Hotelzimmer sind sowieso das Beste zum Fotografieren.
Er wohnte dann immer im Hotel Chelsea in Köln, und er war irgendwie auch gejetlaggt und, wie man sagt, man not in a good place. Und dort habe ich das waren die ersten Porträts von ihm, wie gesagt, die sehr persönlich waren. Und dort hatte er mir schon gesagt, komm doch im Atelier vorbei. Und hatte mir auch schon von dieser Dawson City Geschichte Serie erzählt. Und ab einem gewissen Punkt hat Kippenberger halt hat er immer so gesehen, was könnte ihm auch was bringen. Und es hat ihm natürlich was gebracht, dass wenn er in Dawson City ist, dass das entsprechend dokumentiert würde. Und so, dass der schon über ein Eigeninteresse war ich ja quasi so wie unausgesprochen als Fotograf gebucht. Wobei er hat mir auch tatsächlich, hat er mir die Hälfte des Flugpreises. Ich weiß nicht, wie teuer das damals war, aber ich glaube, knapp über 2000 Mark, einmal um die halbe Welt fliegen, ist schon durchaus Geld. Und es sind eigentlich so über 3 Termine unterschiedliche Serien entstanden. Im Atelier auch noch ein bisschen persönlicher, und in Dawson City war das wie so eine Zusammenarbeit. Und weil dann, ja klar, und Kippenberger ist, hatte mir auch Leute empfohlen. Also so, das hat so einige Sachen beschleunigt. Und ich bin dann halt gerade in Köln angekommen, da hatte ich halt auch so die Kontakte dann so ein bisschen zu dem Kunstbereich hier. Beziehungsweise auch über Freunde von dem Johannes Wohnseifer, über im Galeristen Neuger Riemschneider in Berlin, wo ich dann Künstler, die er ausstellt, Elizabeth Payton und Michel Majerus, halt diese quasi neue Generation von jungen Künstlern, die damals auch so Anfang 30 waren, Ende 20, Anfang 30, die alle ziemlich erfolgreich und bekannt geworden sind. Oder Thomas Demand. Wobei, das war für das ID-Magazin. Also da, das hat sich da einiges beschleunigt.
Mhm. Aber man muss ja auch die Gelegenheit da nutzen und die Initiative haben, das auch, also erstens mal zu sehen, dass es das gerade passiert, dass diese Tür sich öffnet. Und dann muss man ja auch durchgehen. Und tatsächlich dranbleiben. Und das hast du ja offensichtlich dann gemacht.
Das habe ich dann gemacht und dann habe ich über die Galerie von Martin Kippenberger, Gisela Kapitän, auch Künstler kennengelernt wie Christopher Williams, Fotokünstler, Konzeptkünstler aus L.A. und den wollte ich immer fotografieren und er hat mir gesagt, ja, mit Vorbehalte, er müsste erstmal Sport anfangen oder abnehmen und ich ihn, glaube ich, 2-3 Mal gefragt und irgendwann habe ich ihn in Köln getroffen.
Gib mir 3 bis 4 Jahre.
Nee, und er meinte, okay, er gibt auf, dann soll ich aber nach L.A. kommen und dann vermittelt er mir halt wieder,
damit sich das lohnt, dass du überhaupt nach L.A. kommst, meinte.
Ja, genau, und ich habe das dann, dort hat er mir halt so quasi so die relevantesten oder wichtigsten Künstler der Westküste, Westküstenszene wie John Baldessari, Mike Kelly, Paul McCarthy empfohlen und ich war halt für, weiß nicht, für 5-6 Tage dort oder 1,5 Wochen und habe das noch kombiniert mit einem.
Da warst du ganz schön unterwegs dann, oder? In der Zeit musst du ja wahrscheinlich ganz schön Strecke auch abreißen dann.
Naja, das war halt, man sitzt halt sehr viel im Auto. Da. Ja. Ich habe, glaube ich, 2 Fototermine am Tag gehabt und
wow.
Konnte damals bei meinem Schwager wohnen, der in L.A. wohnte. Das, und habe das noch und habe noch für ein Schweizer Magazin was fotografiert. Das war aber eine effektive Reise, aber das lief auch wieder über so ein Beziehungsgeflecht.
Ja. Aber das ist total lustig. Ich will mich jetzt nicht mit dir vergleichen, aber ich mache gerade exakt dasselbe irgendwie. Ja. Also ich, mit diesen Interviews und den dazugehörigen Fotos war es halt exakt genauso. Ich habe auch einfach am Anfang irgendwie geschaut, irgendwen dafür gewinnen zu können. Und dann gibt es halt jedes Mal wieder so kleine Türen, neben neue Türen öffnen und dann fährt man irgendwo hin und versucht so viele Termine wie möglich da reinzustopfen,
ja, klar,
damit sich das auch finanziell irgendwie lohnt.
Ja, absolut. Finanziell ist es natürlich ein Unterschied, wenn man jetzt nach L.A. fahren würde und müsste dort ins Hotel. Und ich hatte damals, glaube ich, noch Flugmeilen, die sammelt man jetzt ja nicht mehr so leicht, glaube ich.
Es wird schwieriger.
Ich bin quasi auf Meilen hingeflogen und konnte dort so umsonst wohnen und hatte dann noch einen Job. Das war dann so, dass man so ein bisschen guckt, wie sich's halt ausgeht.
Aber das lief immer alles aus deiner eigenen Tasche, ja, diese ganzen Sachen.
Ja, das lief aus der eigenen Tasche. Dann, mit Kippenberger in Dawson City.
Hatte die Hälfte für den Flug gezahlt.
Und dann habe ich, hatte mir noch das Zeitmagazin, hatte ein Sonderheft Reisen. Und die haben dann auch das, da gab es eine Doppelseite, da gab dann auch nochmal Geld von denen.
Okay. Und hat sich das rentiert dann letzten Endes? Also finanziell? Nö,
vielleicht habe ich so die Reisekosten drin gehabt.
Das ist ja schon mal super, oder?
Ja, genau. Und dort hatte das in Dawson City, da gab es dieses Bankhausmotel, das gehört dem Freund von Martin Kippenberger. Darum ist ja auch überhaupt die U-Bahn-Station dort entstanden. Und dann bin ich von Dawson City nach Toronto, weil dort Verwandte von meiner Frau, das haben wir dann mit so einer Art Sommerurlaub verbunden.
Ja, aber das führt ja auch häufig zu kleineren Schwierigkeiten, wenn man dann die Partner oder so damit involviert und sagt, wir machen jetzt Urlaub. Ich muss dann allerdings zwischendrin mal kurz einen Tag weg.
Das stimmt.
Ja, aber da muss man durch dann wohl. Aber wenn ich das mal fragen darf, mit was finanzierst du dich denn hauptsächlich so? Ich meine, diese ganzen Aufträge haben dich ja auch viel Geld gekostet. Ich meine, jetzt hast du natürlich auch Ausstellungen, es gibt Bücher.
Ja.
Ist das aber tatsächlich auch so der Hauptteil? Du machst ja aber auch noch für Kundenarbeit.
Ich mache für Kunden. Ich habe jetzt für, das war ab 2015, war das so, da hat mir, glaube ich, 2015 hat mir Gaffelkölsch monatlich Summe X überwiesen für eine Porträtserie von Protagonisten aus Köln, die quasi in vielfältiger Form als Werbeträger, so von Plakatwand bis Bierdeckel und so weiter oder online. Und da bis jetzt, bis zu Covid, da ist jetzt, glaube ich, was Bierverkaufen angeht, momentan ein bisschen schwierig. Aber genau, das ist, solche Sachen mache ich, oder fürs Deutschlandradio habe ich eine Porträtserie gemacht, die habe ich im letzten Jahr zwei Sachen, und dann Bildverkäufe und für Magazine und für Kunden, oder manchmal mache ich halt auch tatsächlich, dass ich Porträtserien mache für Familien oder von Kindern von Familien. Das ist so das Portfolio, wie man sich so finanziert. Aber weil ich arbeite jetzt gar nicht so viel für Magazine mehr, und so viel ist für Magazine ja auch nicht. Ich glaube, da ist halt schon, das ist natürlich manchmal toll, weil man eine wahnsinnige Freiheit auch haben kann.
Mit den Magazinen meinst du jetzt?
Ja, ja. Man kann eine Freiheit haben. Also viele gute Artdirektoren reden einem da ja auch nicht. Die gucken ja halt, wer könnte das machen, und dann würden sie jetzt, wenn sie einen Fotografen X anrufen, ihm nicht sagen, fotografier aber so. Das wäre ja blöd.
Weil, ja, ist eine Ressourcenverschwendung.
Wir haben ja genug Leute, die es so machen könnten. Ja. Weil es gibt ja schon sehr viele gute Fotografen, muss man sagen.
Und vielleicht auch jemand, der es billiger machen würde dann.
Ja gut, das ist...
Wenn er nur auf Anweisung arbeiten soll.
Ja gut, dass es Leute billiger machen, ist natürlich auch immer der Fall.
Mhm. Ja. Aber kann man da heute noch so gut von leben wie vor 10 oder vor 20 Jahren? Weil du hast ja auch schon mal gesagt, dass in diesem Editorial-Bereich vor allem sich das sehr verändert hat.
Naja, gut, ich bin jetzt nicht so ein Reportagefotograf, der durch die Welt fliegt. Das hast du ja auch schon mal, gab es ja Interviews. Das ist, also ich glaube, die Budgets sind einfach total geringer geworden.
Mhm. Aber das war bei der Reportage, kann ich dir sagen, war es genauso. Das war ja mit Matthias Ziegler, und der hat auch gesagt, das ist, bricht auch ziemlich viel weg.
Ja, ich war mal für... Wenn ich mir so vorstelle, in diese frühen Porträts, da ging es halt, sagen wir mal, wenn die Snookerspielerin in London fotografiert werden sollte, bin ich halt 6 Tage nach London und habe ein paar Stationen, habe sie ein paar Stationen begleitet. Also so diese gesamten, heute gucken die halt, dass sie irgendeinen Fotografen aus England schicken.
Mhm.
Und diese gesamten Reisekosten, das hat, also jetzt momentan geht es ja eh nicht so richtig gut, aber da wird halt immer. Oder die sagen, wir machen das Porträt, aber du musst die Reise selber zahlen oder so.
Okay, das ist ja bitter. Aber liegt es daran, dass die Magazine tatsächlich auch weniger Geld verdienen heutzutage, oder dass die einfach nur ihre Marge maximieren wollen?
Nö, ich glaube, dass die verdienen einfach weniger Geld oder müssen andere Geschäftsfelder suchen. Und es gibt halt das Internet seit 25 Jahren, was halt mehr und mehr andere. Ich meine, gut, das. Ich weiß ja nicht, wann die goldene Zeit, ich schätze mal in den 90er Jahren gab es auch schon ältere Fotografen, die sagten, das war aber ja, in den 70er Jahren, da war so.
Aber das Problem hat, glaube ich, jede Generation.
Das ist früher alles besser. Das ist natürlich so,
genau. Ja, ja, ja. Aber ich weiß, die 90er, glaube ich, waren ja gerade für diese Magazine und so schon keine schlechte Zeit, weil auch die Anzeigenkunden waren natürlich da.
Ja.
Da wurde ja auch richtig Werbung, richtig Kohle in Werbung gepumpt noch.
Da wurde sehr viel, genau, Kohle in Werbung gepumpt, genau.
Und das hat dann eben die Fotografen und die Redakteure und die Autoren halt alle finanziert.
Genau.
Ja, die Zeiten sind jetzt wahrscheinlich etwas vorbei quasi. Die Ausstellung, von der du erzählt hast, in Basel sollte die sein, glaube ich, oder?
Nee, das wäre so ein Porträtprojekt.
Ach so. Wo war die Ausstellung?
Das ist im Museum für Fotografie in Braunschweig. Und die Stadt, dort gab es, da habe ich quasi einen Überblick meiner Porträts von 1989 bis 2020. Von den ersten Porträts so aus dem privaten, also Freunde und Bekannte und über die Jahre halt hauptsächlich Künstler, aber auch Musiker und Schauspieler. Und die Ausstellung lief genau für 3 Wochen. Und ab 1. November sind die Museen, mussten schließen halt. Und am 12. Januar wäre sie in Nürnberg, im Kunsthaus Nürnberg, das war nämlich eine Kooperation von beiden Häusern, wäre sie eröffnet worden und ist jetzt verlängert worden bis zum 4. April. Aber jetzt haben wir heute haben wir den 4.?
Heute 5.
5. März. Ich befürchte, weil es ist inzwischen so, dass die Museen an einem Inzidenzwert gekoppelt sind, wann man wieder auf, wenn man da vielleicht wieder auf Vereinbarung Leute reinlassen kann. Also ich sehe da jetzt ein bisschen schwarz, dass die halt noch richtig gesehen werden kann. Aber es gibt eine dritte Station im Museum für, im Leopold-Hirsch-Museum in Düren, im Rheinland hier, zwischen, also nicht weit von Köln. Das ist geplant für Ende April. Ende August.
Ja, Ende August.
Ende August, da, nicht das, April.
Da hätte ich noch Hoffnung, ja.
Ja, genau. Und da gab es, ich meine, es war für mich natürlich trotzdem schön, weil wir einen Katalog gemacht haben. Es gab eine Finanzierung für einen Katalog über eine Stiftung. Und aber es ist natürlich jetzt gerade wegen für Leute, ja gut, wenn man Ausstellungen nicht machen kann, ich glaube, viel schlimmer ist es für Schauspieler und so weiter, die oder Musiker, die jetzt
die fallen natürlich komplett weg.
Genau.
Ja.
Ist natürlich jetzt gerade wirklich ein Pech, wenn die Ausstellung nicht gezeigt werden kann.
Ja, aber hast du Shootings jetzt zu dieser Zeit viel oder überhaupt?
Also ich hatte im letzten Jahr, war das letzte Jahr 2020 einigermaßen okay, was das anging. Das ist aber jetzt merklich mit dem zweiten Lockdown zurückgegangen. Mhm. Und es sind so ein paar Sachen für so ein Porträts. Ich mache hier so eine Serie für, das heißt Audioarchiv Kunst. Das sind so zwei Journalistinnen, unter interviewen quasi Protagonisten der rheinischen Kunstszene der 60er, 70er, 80er Jahre, die jetzt aber auch halt dann natürlich verstreut sind. Also ich meine da, und dort habe ich jetzt, also ich fahre morgen nach Berlin und mache da zwei Porträts, aber da war jetzt eine relativ lange Pause, weil da das Protagonisten der 60er, 70er und 80er Jahre sind, sind die halt auch entsprechend älter und viele haben einfach jetzt erstmal kategorisch
verständlich
Nein gesagt. Aber es sind jetzt so ein paar Sachen on hold sozusagen und ich hoffe, dass sich das dann wieder beschleunigt. Mhm. Aber das sind dann so Porträts, genau, die im Grunde aus meiner Arbeit halt diesen Künstlerporträts und in dieser Szene dann resultieren und das ist schon länger, das ist ein Projekt, glaube ich, mit 50, 60 Fotos, wo wir seit 3-4 Jahren dran arbeiten und dann gibt es dann noch halt für eine Bank einen Vorstandsvorsitzenden irgendwann sollte der im September fotografiert werden, dann gab es Terminprobleme und dann kam halt diese, manche Leute fotografieren jetzt durch in der Krise, aber ich habe auch den Eindruck, viele sind erstmal vorsichtig, wenn man es verschieben kann.
Ja, das ist auch, was ich viel höre, dass halt viel verschoben wird und irgendwie, wir schauen mal, wie es in einem Monat ausschaut.
Ja,
dann wird es wieder verschoben und,
ja, und ich
kämpfen einige sehr mit.
Würde jetzt, ist geplant, eine Ausstellung bei der Galerie Thomann in Innsbruck zu machen und ich wollte deshalb nochmal für Porträts nach Wien reisen und da muss man jetzt erstmal schauen, ab wann kann man wieder nach Wien reisen, ohne da in Quarantäne zu gehen und da muss auch die allgemeine Stimmung vielleicht ein bisschen sich aufhellen,
ja,
dass die Leute auch Lust haben.
Du sagtest ja, du machst öfters mehrere Termine an einem Tag, mehrere Porträts an einem Tag.
Naja, idealerweise, ja gut, wenn man bedenkt, dass ein Termin so halbe bis anderthalb Stunden dauert.
Das wäre nämlich meine Frage gewesen,
ja.
Wie bei dir so der Ablauf da ist, wie viel Zeit du dir dafür nimmst oder wie viel Zeit du dafür hast in so einem Normalfall, wenn es den überhaupt gibt.
Na gut, der Normalfall, wenn die Leute, manchmal fragen sie, wie lange dauert das denn? sagt man halt eine halbe bis dreiviertel Stunde und versucht eine Stunde rauszuquetschen. Aber da ich jetzt halt von den technischen Mitteln eigentlich ja nur mein Stativ und die Kamera brauche und nicht groß Licht aufbaue und so, aber idealerweise wäre so plus minus eine Stunde. Mhm. Oder anderthalb Stunden, dann kann man auch mal vorher einen Kaffee trinken oder man kann woanders hingehen, wenn es eine Örtlichkeit ist. Ich hatte eine Künstlerin, Nicole Eisenman in New York fotografiert, in ihrem Studio getroffen und sie meinte, sie will aber nicht im Studio. Und dann geht man halt noch ein bisschen um den Block halt. Oder manchmal haben die ja selber Ideen und dann ein bisschen Zeit wäre ganz gut.
Ja, eine Stunde kann ja auch schon knapp sein. Am schönsten fände ich ja immer, wenn man sich an einem Tag trifft, so eine Viertelstunde oder so und dann am nächsten Tag schießt.
Ja,
weil dann kann alles irgendwie so reifen und man kann...
Naja, klar, den Luxus hat man nicht. Hat man manchmal nicht. Und,
sehr selten sogar, also in meinen Fällen zumindest.
Naja, das stimmt.
Ja.
Nee, das ist klar. Oder wenn man schon mal die Möglichkeit hat, so anzugucken, wie sieht's da aus und so. Aber nee, meistens geht es nicht.
Aber ich bin dir sehr dankbar, dass du dir so viel Zeit heute genommen hast.
Okay,
Und ich möchte jetzt auch gar nicht noch viel mehr von deiner Zeit in Anspruch nehmen. Außer du hast noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt. Wir sind ehrlich gesagt nicht besonders weit gekommen in
im zeitlichen Ablauf.
In deinem zeitlichen Ablauf. So, wir waren in New York und danach hat es dann alles so vage, vage. Naja, ich glaube, wir haben alles mal angeschnitten wahrscheinlich. Wir haben
es nur nicht, ja auch nicht
chronologisch geordnet.
Muss nicht chronologisch geordnet sein. Ja. Nee, definitiv nicht. Aber wir haben angeschnitten, das ist durchaus einmal, was die kommerzielle Arbeit angeht, die Rahmenbedingungen sich fundamental geändert haben. Mhm. Was natürlich auch in 25 Jahren
verständlich ist.
Naja, genau.
Zu erwarten ist vielleicht.
Wir sind immerhin bis zu der Ausstellung gekommen, die jetzt ja aktuell ist.
Das ist sehr gut. Und die werden wir auch nochmal verlinken.
Okay, gerne.
Also, Dankeschön.
Ja, bitte.
Das war's für heute. Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites Outro hörst. Lass dich aber nicht von mir verwirren, ich bin gerade dabei, ein paar Änderungen zu machen und dafür muss ich 150 Folgen neu schneiden und nochmal uploaden. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass das ein kleines bisschen dauert. Falls du mich und die Show supporten möchtest, gibt's dafür ein paar Möglichkeiten. Auf patreon.com/svenzaro gibt's jede Woche Bonusmaterial, exklusiv nur für Supporter. Und das für nur ein paar Euro im Monat, mit denen du mir helfen kannst, ohne den Hype noch lange, lange für dich weitermachen zu können. Es hilft natürlich auch immens, wenn die Show wächst und dazu kannst du deinen Teil beitragen, indem du deinen Kollegen und Kolleginnen davon erzählst. Freunde, Familie, du weißt am besten, für wen das noch was sein könnte. Und zu guter Letzt, falls du es noch nicht gemacht hast, bewerte die Show jetzt gleich mit 5 Sternen in deiner Podcast-App. Im Newsletter gibt es übrigens jede Woche völlig kostenlos inspirierende Tipps von meinen Gästen und mir. Den kannst du auf ohnehinhype.substack.com abonnieren. Und alle Links findest du, wie immer, direkt auch hier in der Beschreibung und natürlich auf ohnehinhype.com. Im Archiv gibt es noch eine Unmenge anderer Gespräche. Unter anderem waren schon mit dabei Stefan Sagmeister, Mirko Borsche, Paula Schör, Mike Mire, Jeremy Format, Jonas Lindström, Mathilde Mutant, Olaf Heine, Eike König, Erich Spiegermann und. Scroll einfach mal durch. Wir sind bei über 150 Folgen, wie gesagt. Und um ehrlich zu sein, kann ich selber kaum fassen, dass ich das Glück hatte, mit so vielen inspirierenden Menschen sprechen zu dürfen. Vielen Dank an Dominik Huber und Marc Kappeler von Moiré. Von denen stammt nämlich die neue Hausschrift der Show und die heißt GT Pressura. GT steht übrigens für Grilly Type, über die die Schrift zu mir kam. Und auch nochmal vielen Dank an Tobias Rechsteiner fürs Vermitteln. Der größte Dank geht aber natürlich an dich fürs Einschalten, fürs Zuhören und für deinen Support. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder.